Noch forcierter drückte es Karl Korsch aus, einer der führenden marxistischen Intellektuellen der Weimarer Republik. Die materialistische Theorie der geschichtlichen Entwicklung der Gesellschaft bildet als besondere Form des gesellschaftlichen Bewusstseins der gegenwärtigen Epoche selbst einen Bestandteil dieser geschichtlichen Entwicklung. Die materialistische Theorie des gesellschaftlichen Klassenkampfes ist selbst gesellschaftlicher Klassenkampf. Die Theorie als Bewusstsein des gesellschaftlichen Seins ist Teil des Kampfs für die Veränderung eben dieses Seins. Gedankengänge oder Gedankensprünge wie dieser sind Beispiele für das, was im proletarischen Klassenkampf als Versöhnung von Theorie und Praxis bezeichnet und behauptet wurde und was in den Jahren vor, während und unmittelbar nach der Studentenbewegung zu quälenden Diskussionen führte. Jürgen Habermas gab 1963 einem Band mit sozialphilosophischen Studien den Titel »Theorie und Praxis«. Während aufmüpfige Studenten der alternden Leitfigur Adorno die kalte Schulter und aufmüpfige Studentinnen ihm in einer Vorlesung die nackten Brüste zeigten, galt der deutlich jüngere Habermas vielen nicht einmal mehr als praktischer Verbündeter, sondern als theoretischer Gegner. 1967 griff Rudi Dutschke auf einem Kongress in Hannover den anwesenden Professor direkt an. Bei Professor Habermas kann es noch mit Marx so heißen: Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Wirklichkeit drängt, die Wirklichkeit muss zum Gedanken drängen. Das war richtig für die Zeit der transitorischen Notwendigkeit des Kapitalismus. Davon kann schon längst keine Rede mehr sein. Die materiellen Voraussetzungen für die Machbarkeit unserer Geschichte sind gegeben. Die Entwicklungen der Produktivkräfte haben einen Prozesspunkt erreicht, wo die Abschaffung von Hunger, Krieg und Herrschaft materiell möglich geworden ist. Alles hängt vom bewussten Willen der Menschen ab, ihre schon immer von ihnen gemachte Geschichte endlich bewusst zu machen, sie zu kontrollieren, sie sich zu unterwerfen. Das heißt, Professor Habermas, ihr begriffsloser Objektivismus erschlägt das zu emanzipierende Subjekt. Dutschke bemerkte nicht, dass seine eigenartig bürokratenhafte Formulierung vom zu emanzipierenden Subjekt das Zeug hatte, eben dieses Subjekt aus Angst vor pädagogisch-studentischer Übergriffigkeit in die Flucht zu schlagen, wie es bei fast allen jungen Leuten aus der Arbeiterschaft schließlich auch geschehen ist. Was wiederum die seminarmarxistischen Deutungsschaukämpfe der späten 1970er und frühen 1980er betrifft, sei bei allem Spott, den sie im Rückblick verdienen, auch hier ist man hinterher klüger, daran erinnert, dass es Zeiten gab, in denen sich materialistisches Bewusstsein auf das soziale Sein wenig geschichtsphilosophisch und sehr brutal ausgewirkt hat. Franz Mehring, der Empfänger des weiter oben zitierten Engelsbriefes von 1893, schrieb in seiner 1898 zum ersten Mal erschienenen Streitschrift »Die Lessing-Legende«, dass heutzutage das Bekenntnis zum historischen Materialismus einen hohen sittlichen Idealismus erfordert, denn es zieht unfehlbar Armut, Verfolgung und Verleumdung nach sich. Wollte man an Universitäten oder im Journalismus vorankommen, war es klüger, mit seinem Bekenntnis zum historischen Materialismus hinterm Berg zu halten. Aber woher die Kraft und die Ausdauer nehmen, sich ein Berufsleben lang gegen seine innere Überzeugung zu äußern? Andererseits ist es auch heute nicht überraschend, dass beispielsweise die institutionell etablierten Wissenschaftler einer Fachcommunity sich gegen Außenseiter und gegen deren Ideen wehren, sobald diese Ideen anfangen, überlieferte und immerhin in der Forschungspraxis auch bewährte Theorien in Frage stellen oder gar zu zerstören drohen. Schließlich geht es nicht nur um Erkenntnis, sondern auch um Interesse, vom höheren Erkenntnisinteresse bis zu den Niederungen des persönlichen Interesses an Forschungsstellen, Forschungsgeldern und Forscherkarrieren. Derartige Ablösungskämpfe innerhalb einzelner Wissenschaftsdisziplinen, und die Disziplin ist dabei auch wortwörtlich ernst zu nehmen, wurden von dem amerikanischen Wissenschaftshistoriker Thomas S. Kuhn als Paradigmenwechsel beschrieben. Auch einer dieser viel herumgewirbelten intellektuellen Jongleurbegriffe, mit denen Sein und Bewusstsein in Beziehung gesetzt werden. Sage mir, wie du sprichst, und ich sage dir, wer du bist. Was fürs Essen gilt, trifft auch fürs Reden zu. Akademisch mit Bourdieu gesagt, der sprachliche Habitus, nicht ohne weiteres der gedankliche Inhalt, gibt Auskunft über die soziale Position des Sprechenden. nicht ohne weiteres über dessen tatsächliche Überzeugung.